Der Herr sei mit euch. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Das steht über der neuen Woche. Es geht um neues Leben als Christen. Wiedergeboren ist da ein wichtiges Stichwort. Nach dem Neuen Testament sind die Christen die Wiedergeborenen. Und die meisten von uns wissen, eine Geburt läuft nicht so, dass da einfach mal so ein neues Leben rausflutscht und dann ist es da, sondern da sind Wehen. Und ich weiß gar nicht, wer da mehr kämpft, die Mutter oder das Baby. Ich weiß nur, dass am Ende hoffentlich beide gewinnen. Und etwas Ähnliches wird uns heute weiter beschäftigen. Das Wort, das für die Predigt heute vorgeschlagen ist, steht im 1. Mosebuch, Kapitel 23, 23 bis 32, kann man sich merken. 3, 2, 2, 3, 3, 2. Also, Jakob stand auf in der Nacht und nahm seine beiden Frauen und die beiden Mägde und seine 11 Söhne und zog durch die Furt des Jabbok. Er nahm sie und führte sie durch den Fluss, sodass hinüberkam, was er hatte. Jakob aber blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, rührte er an das Gelenk seiner Hüfte, und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm verrenkt. Und er sprach: Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete: Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Er sprach: Wie heißt du? Er antwortete: Jakob. Er sprach: Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und Jakob fragte ihn und sprach: Sag doch, wie heißt du? Er aber sprach: Warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn daselbst. Und Jakob nannte die Stätte Phnuel, denn ich habe Gott von Angesicht gesehen und doch wurde mein Leben gerettet. Und als er an Phnuel vorüberkam, ging ihm die Sonne auf und er hinkte an seiner Hüfte. Gott segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, schön, dass Sie sich heute zur Teilnahme an unserem Gottesdienst durchgerungen haben. Vielleicht wundern Sie sich ein wenig über diese Würdigung, aber Sie haben ja immerhin etwas geschafft, wozu sich 90% der Gemeindeglieder nicht durchringen kann. Und vieles steht einem Gottesdienstbesuch tatsächlich entgegen. Von der eigenen Trägheit angefangen, über vieles, was wichtiger erscheint, bis zur empfundenen Unzumutbarkeit dieser Veranstaltung. Aber manchmal ist das, wozu man sich durchringen muss, das Wertvollste. Eben haben wir eine der rätselhaftesten Geschichten der Bibel gehört. Mysteriös in vielfacher Hinsicht. Und schon immer haben Juden und Christen darum gerungen, wie man das verstehen kann oder soll. Und ringen ist zugleich ein wichtiges Stichwort. Jakob ringt sich buchstäblich durch zu einem neuen Leben, zu einer neuen Existenz, zu einer neuen Identität. Ein nächtlicher, einsamer Kampf. Ja, es gibt sie, diese einsamen nächtlichen Kämpfe. Es gibt sie in der Bibel, es gibt sie bei den Heiligen, bei den Gläubigen, es kann sie bei dir und bei mir geben. Stunden, wo man mit etwas kämpft und man weiß gar nicht genau, was es eigentlich ist. Kämpfe ich mit mir selber? Mit dem, wer ich bin oder sein soll? Hängen meine Kämpfe mit meiner Vergangenheit zusammen? Mit dem, was mich da geprägt hat oder was ich da erlitten habe? Oder hängen sie mit meiner Zukunft zusammen? Soll ich für etwas bereit gemacht werden? Oder geht es gar um meine Ewigkeit? Kämpfe ich gegen innere oder kämpfe ich gegen äußere Feinde? Sind es meine eigenen Abgründe, die mir zusetzen? Sind es Anteile der eigenen Persönlichkeit? Oder bin ich Angriffen anderer ausgesetzt? Kämpfe ich vielleicht mit Gott? Oder mit finsteren Mächten? All das ist möglich. Und da gibt es die verrücktesten Sachen. Kann ich Ihnen sagen. Und einige von uns haben damit schon Erfahrungen gemacht oder machen müssen. Und dabei kann es schwer sein zu unterscheiden, was ist hier Licht, was ist Finsternis, was ist Geist, was ist Seele. Und manchmal gelingt die Unterscheidung zunächst gar nicht. Was kann oder soll man dann tun? Das sind ja existenzielle Kämpfe, also die eigene Existenz kann dabei tatsächlich auf dem Spiel stehen. Das sind keine Spiele. Jakob am Jabbok, einem Nebenfluss des Jordan im Osten. Und all die Dimensionen, die ich eben genannt habe, kann man in 1. Mose 32 mitsehen. Wenn wir die Geschichte verstehen wollen, müssen wir allerdings die biblischen Zusammenhänge beachten. Jakob war von Geburt an ein Schlitzohr. Fersenhalter könnte man seinen Namen übersetzen. Schon im Mutterleib hat er mit seinem Zwillingsbruder Esau gekämpft. Esau schaffte es bei der Geburt zuerst ans Tageslicht, aber Jakob hielt dessen Ferse fest. Sich an die Ferse von jemandem krallen und ihn überholen wollen, das war Jakob. Von Anfang an waren die beiden Konkurrenten, wie sie unterschiedlicher nicht sein konnten. Gegen eine warme Mahlzeit luchste Jakob dem Esau das Erstgeburtsrecht ab. Und durch einen raffiniert inszenierten Betrug dann auch den Segen des Erstgeborenen. Esau schwur Rache. Er wollte Jakob umbringen. Und Jakob floh in eine ferne Gegend zu Verwandten. Dort schlug er sich durch und erlebte selber, wie es ist, wenn man ausgetrickst wird. Eine schwierige Zeit. Und trotzdem erfolgreich. Er konnte eine große Familie gründen und Reichtum anhäufen. Aber in der Fremde verfehlte er seine Bestimmung. Und die Sache mit Esau war ja nicht geklärt. Gar nicht. Nur die räumliche Trennung verhinderte das Schlimmste. Nein, zu seiner wahren Identität hatte Jakob noch nicht gefunden. Er musste zu seinen Wurzeln zurück, sich den Dingen stellen. Also macht er sich auf den Rückweg. Nicht nur aus eigenem Entschluss, er gehorcht damit einer himmlischen Anweisung. Jakob nähert sich seinem Heimatland. Und jetzt wird es interessant, an dieser Stelle lesen wir das erste Gebet in der Bibel, das jemand für sich selbst an Gott richtet. Nicht für andere, sondern für sich selbst. Das erste Gebet an Gott für sich selbst, noch vor unserem Predigtext, es lautet: O, errette mich aus der Hand meines Bruders, aus der Hand Esaus. Denn ich fürchte ihn, dass er komme und mich erschlage. Und dieser Hilferuf an Gott wartete auf Antwort jetzt. Und unsere Geschichte ist ein wesentlicher Teil dieser Antwort. Wie sollte nun Gott dieses Gebet in seiner Allmacht und Weisheit beantworten? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Sollte Gott den Jakob in einer Wolke zu sich entrücken? Variante 1. Variante 2, sollte er ihm übernatürliche Wunderkräfte zukommen lassen, dass er seine Angst verliert und Esau kurz und klein hauen kann. Oder etwas raffinierter, sollte Gott eine feindliche Armee oder Räuberschar schicken, die den Esau neutralisiert, sagt man heute. Nein, so wird hier nichts gelöst. Gar nichts. Nicht wirklich. Die Frage ist vielmehr, wie kann es zu einer echten Versöhnung zwischen Jakob und Esau kommen? Antwort: Dazu müsste sich in der Tiefe beider Personen etwas ändern und neu werden. Und genau das geschieht. Jakob bringt alle anderen schon mal über den Fluss, der war so flach, da konnte man durchlaufen. Allein bleibt er zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis das erste Morgenlicht aufging. Wer war das? Die Bibel sagt nur ein Mann. Wir schießen jetzt viele Spekulationen ins Unkraut, ja, oder Kraut, je nachdem. Die einen kommen von der tiefen Psychologie her, die anderen versuchen es mit Vergleichen der Religionswissenschaft. Das meiste davon können wir getrost beiseite lassen. Ja, vielleicht hat Jakob da auch mit sich selbst, mit seiner Vergangenheit, mit seinem eigenen krummen Wesen ringen müssen. Das mag dort mit hineinspielen. Er musste sich durchringen zu einer neuen Identität, zu seiner eigentlichen Identität. Aber ansonsten bleiben wir doch bitte bei dem, was die Bibel hier und an anderen Stellen sagt und zeigt. Und da lesen wir zunächst ganz einfach: Jakob rang mit einer Persönlichkeit in der Gestalt eines sterblichen Menschen. Es war eine Persönlichkeit in der Gestalt eines sterblichen Menschen. Enosch im Hebräischen. Der weitere Verlauf zeigt, es handelte sich um einen Engel oder um ein göttliches Wesen. Im Propheten Hosea wird es später bestätigt. Und ja, diese menschliche Manifestation eines Engels verhält sich zunächst wie ein finsteres, wie ein dämonisches Wesen. Es wirkt wie ein Kampf mit einem Dämon. Aber diese Macht tut das unter Gottes Zulassung und Auftrag. Und am Morgen muss sie dann wieder zurück, wo sie hergekommen ist, und diesen Auftrag beenden. Am ehesten handelt es sich dabei um den Engel von Esau, um den himmlischen Repräsentanten von Esau. Die Bibel lässt so etwas immer mal durchschimmern, beziehungsweise setzt das selbstverständlich voraus. Jeder Mensch hat einen himmlischen Repräsentanten bei Gott. Und so spricht Jesus ganz selbstverständlich von den Engeln der Kleinen, also der Kinder oder der ganz gewöhnlichen Gläubigen, Engeln der Kleinen, die alle Zeit das Angesicht Gottes im Himmel sehen. Und es gibt dazu eine interessante Geschichte in der Apostelgeschichte. Da war Petrus im Gefängnis. Die ganze Gemeinde trifft sich in einem Haus und betet für seine Freilassung. Ein Engel holt ihn tatsächlich dort raus. Und dann steht Petrus unten am Haus, in dem die Gemeinde betet, und er klopft und will rein. Aber die frommen Beter glauben nicht, dass Gott ihr Gebet erhört hat. Sie halten es viel eher für möglich, dass sein Engel dort unten steht, sein himmlischer Doppelgänger. Das können sie glauben. Dass Petrus selbst es ist, glaubten sie nicht. Also so selbstverständlich ist dieses Wissen in der Bibel, dass jeder seinen persönlichen Engel hat. Ich kann das Thema Engel oder Repräsentanten in der unsichtbaren Welt jetzt nicht weiter vertiefen. Wir waren bei Jakob am Flussufer und bei seinem nächtlichen Ringkampf. Merkwürdig ist, dass die beiden schweigend kämpfen. Offenbar kennt dieses fremde Wesen den Jakob. Umgekehrt ist das nicht der Fall. Und dabei kämpft auch Jakob in der Kraft Gottes, wie wir später sehen werden. Sie testen, wer der Stärkere ist. Ergebnis: unentschieden. Die sind einander ebenbürtig. Die geheimnisvolle Macht kann Jakob nicht zu Boden ringen. Trotzdem lässt sie sich etwas einfallen. Sie bricht die Regeln des Ringkampfes. Luther schreibt, er rührte an das Gelenk seiner Hüfte. Das Wort im Urtext bezeichnet ein ungehöriges Anrühren, ein heftiges, feindliches Anpacken. Er verrenkt ihm durch eine Sehnenzerrung die Hüfte. Wollte er ihm den Boden unter den Füßen wegziehen? Wollte er ihm die Existenz auf der Erde oder im verheißenen Land streitig machen? Falls ja, es gelingt ihm nicht. Aber er kann ihn schwächen und ihn hindern, Kraft seiner natürlichen Anlage alles zu erreichen, was er erreichen will. Das ist etwas Wichtiges. Er schwächt ihn und hindert ihn so, Kraft seiner natürlichen Anlagen alles zu erreichen, was er erreichen will. Und nun der spannendste Vers. Der geheimnisvolle Ringer sagt, lass mich los oder entlasse mich, lass mich gehen, denn das erste Morgenlicht geht auf. Und die kühne und entscheidende Antwort des Jakob, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Ich entlasse dich nicht, wenn du mich nicht vorher gesegnet hast. Das heißt, ich entlasse dich, wenn du mich gesegnet hast. Wer ist hier eigentlich Sieger? Dieser fremde Ringer oder Jakob? Jakob hat den Engel nicht besiegt und er ist auch nicht von ihm überwunden worden. Aber Jakob sagt ein starkes Wort. Er stellt eine Bedingung. Also ist er doch der Sieger? Als Sieger ist er nicht zufrieden, bis ihn der Besiegte gesegnet hat. Und das heißt, er will statt Anfeindung Anerkennung. Er will, dass der Besiegte ihn positiv anerkennt. Und das ist Segen als erstes. Es enthält noch mehr, aber das Erste beim Segen ist positive Anerkennung. Und Jakob lässt nicht seinen Gegner los, bis sein Gegner ihn positiv anerkannt hat, gesegnet hat. Der mysteriöse Gegner, der ihn nun anerkennen soll, fragt Jakob nach seinem Namen. Die Frage ist im Urtext so formuliert, dass klar ist, er kennt die Antwort längst. Er kennt Jakob. Aber ehe jetzt etwas Neues kommt, will er noch einmal die Bestätigung hören. Ja, ich bin Jakob, der Fersenhalter, der Fersenschleicher, der Betrüger, der Überlister, das Schlitzohr, das bin ich. Und nach diesem Eingeständnis ist Jakob bereit für eine prophetische Ansage. Und die heißt, wörtlicher übersetzt, da sprach er, nicht Jakob, so wird noch gesagt werden, sei dein Name, sondern Israel. Denn gekämpft hast du mit Gott und Mann und überwunden. Der Engel kündigt prophetisch an, im Himmel ist das Größte über dich beschlossen. Du wirst von Jakob zu Israel befördert. Gott selbst nimmt diese Beförderung dann 3 Kapitel später vor, da lesen wir es. Da steht, Gott erschien dem Jakob und segnete ihn und sprach zu ihm, du heißt Jakob, aber du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel sollst du heißen. Was bedeutet dieser Name? Man kann ihn verschieden übersetzen. Der mit Gott streitet. Gottesstreiter oder Gotteskampf. Letzteres heißt nicht nur, er hat mit Gott gestritten, sondern es ist Gott, das Göttliche in Jakob gewesen, das da kämpfte und siegte. Gott hat in ihm, mit ihm gestritten. Es ist Gott, das Göttliche in Jakob gewesen, das kämpfte und siegte. Jakob wusste, es lebt etwas Göttliches in mir, das nicht besiegt werden darf und kann. Ich habe eine göttliche Berufung. Und nach einer anderen Ableitung lässt sich der Name Israel übersetzen mit Gott ist gerecht oder Gott ist aufrecht, Gott ist geradezu. Das heißt, Jakob, der Verdrehte, wurde durch Gott ein aufrechter, gerader Mensch. Was für ein Sieg, was für ein Sieg. Eine vollkommene Wesensveränderung. Wer hat hier gewonnen, Gott oder Mensch? Beide. Beide miteinander und füreinander. Und wie hat Gott gesiegt? Indem er Jakob schwächer machte. Ein geschlagener Mann hinkt mühsam vorwärts zu Esau. So, genau so, gewinnt er seinen Bruder zurück. Esau umarmt ihn, statt ihn umzubringen. Er küsst ihn, statt ihn zu erstechen, lesen wir im nächsten Kapitel. Und Jakob sagt zu Esau, ich habe dein Angesicht zu sehen bekommen, wie man das Angesicht Gottes sieht. Das heißt, in deinem Angesicht ist mir das freundliche Angesicht Gottes begegnet, dem Mann, der ihn umbringen wollte. Was für eine Verwandlung. Und hier schließt sich der Kreis und hier wird deutlich, warum Jakob in diesem nächtlichen Ringen mit dem Engel Esaus kämpfen musste. Die beiden haben sich zusammengerauft, könnte ich auch sagen. Wir lesen dann noch, Jakob fragt den geheimnisvollen Engel nach seinem Namen. Der Grund dafür ist, er möchte ihm später noch einmal danken und ihn ehren. Der Engel lehnt das ab. Alle echten Engel würden das ablehnen. Das unterscheidet sie von den Engeln, die in der Esoterik auftauchen und die manche für echt halten. Und so nennt Jakob den geheimnisvollen Ort des nächtlichen Kampfes Pniel oder Pnuel, das heißt angesichts Gottes. Denn ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Was für eine Aussage. Und was für eine Verwandlung. Jakob, Israel, ein neuer Mensch nach dem nächtlichen Kampf. Und die Sonne ging ihm auf, als er an Pnuel vorüberzog. Und was für eine Sonne. Was für ein Licht ist ihm da aufgegangen. Endlich neues Leben im verheißenen Land. Durchgerungen. Und einen Segen abgerungen. Was ist durch diesen einsamen Kampf alles freigesetzt worden? Jakob wurde zu dem Menschen, der er sein sollte. Gottes Verheißungen erfüllen sich an ihm. Ich lass mich nicht niederringen. Dieses Erbe trägt das Volk Israel durch seinen Stammvater Jakob Israel in seinen Genen. Bis zum heutigen Tag. Ich lass mich nicht niederringen. Da konnte und kann die Welt versuchen, was sie will. Israel lässt sich nicht niederringen. Punkt. Die Entscheidung dafür ist längst gefallen, und zwar damals am Jabbok schon. Und du, verachte deine einsamen Kämpfe nicht. Vielleicht sind sie notwendig, wenden deine eigentliche Not. Zur Konfirmation habe ich gepredigt über Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Da steht im Urtext, ringe den guten Ringkampf des Glaubens. Da sind wir wieder bei Jakob. Vielleicht sind diese Kämpfe lohnender als alles andere. Ja, der Glaube kann ein Ringen sein. Bitte gib nicht auf. Gib nicht auf, bis du den göttlichen Segen daraus empfangen hast. Ja, vielleicht wirst du in dir selbst schwach gemacht, das kann sein. Aber unsere Schwachheit ist der Landeplatz für Gottes Stärke und bewahrt uns vor dem Stolz, der uns wieder zu Fall bringen würde. Der Apostel Paulus hat dieses Geheimnis später durchbuchstabiert, wirklich durchbuchstabiert. 1. Korinther 11 und 12. Und noch etwas. Ich habe in meiner Bibel noch nie gefunden, dass Gott uns seinen Segen oder seine Gaben oder Berufungen hinterher schmeißt. Noch nie. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn, ist tatsächlich das Motto der Überwinder und der Gesegneten Gottes. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen. Ich lade ein zum Gebet. Du Gott des Himmels und der Erde, mit dir kann man streiten, aber du gewinnst. Und wer gegen dich kämpft, kann damit deine Ehre nur vergrößern. Du kämpfst für dein Volk und deine Erwählten. Du kämpfst an der Seite derer, die schwach sind in sich selbst. So führst du zum Sieg, die dir vertrauen. Deine Wege sind oft geheimnisvoll, aber sie führen zum Ziel. Danke für das Wunder, das du an Jakob Israel getan hast. Wir können dieses Wunder heute noch sehen an deinem Volk Israel. Die Welt konnte es schwächen und dezimieren, aber nicht niederringen. Als Kirchen haben wir uns daran beteiligt, weil wir deine Wege nicht verstanden haben. So haben wir uns als deine Feinde erwiesen und uns selbst dein Gericht zugezogen. Denn bei allen Irrungen und Wirrungen Israels kämpfst du immer noch an seiner Seite und führt dieses Volk deine Kämpfe. Du wirst mit Israel und durch Israel zum Ziel kommen. Bitte öffne uns die Augen dafür. Du weißt, womit wir persönlich zu kämpfen haben. Oft sind es unsere eigenen ungöttlichen, menschlichen Regungen. Oft sind es die Gesetzmäßigkeiten der gefallenen Schöpfung. Manchmal sind es dämonische Mächte und andere geheimnisvolle Dinge. Bitte öffne uns die Augen für deine Wirklichkeit und befähige uns zu geistlicher Unterscheidung. Führe du uns zu dem neuen Leben, und in dem neuen Leben, das dich ehrt und in dir zum Ziel kommt. Amen.